vorbereitet. Ich habe schon im Vorfeld einiges weggestrichen davon. Einfach, weil ich mir denke, es ist wichtig, den einen Punkt herauszuarbeiten, das, was Gott uns heute sagen will. Und es ist immer spannend für mich, wenn ich eine Predigt vorbereite, zu sehen, was dann am Ende herauskommt, das dann oft ein bisschen ganz woanders endet, aber das macht nichts. Dafür haben wir ja Gottes Geist, der uns hilft, uns führt. Und um das geht's, weil ich kann da viele schöne Worte machen hervoren, wenn Gott nicht uns berührt und mich berührt, dann ja, dann sind es eben nur schöne Worte und nicht mehr und davon haben wir nichts eigentlich. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns auf dem Weg bist. Ich danke dir für alles, was du mir gezeigt hast. Ich danke dafür, dass du zu mir gesprochen hast, dass du auch in mein Leben reingesprochen hast. Durch das, was du mir gezeigt hast. Ich danke dir, dass du auch mich verändern willst. Durch diese Stelle, den Anfang, den längsten Satz der Bibel, habe ich auch nicht gewusst. Und ich bete, Herr, dass du einfach durch zu uns allen sprichst. Ich lege dir alles hin, was da auf meinen Zetteln steht und bete, dass du das rausholst, was für heute dran ist. So, ich fange mal an. Irgendwas im Mikro ist locker, darum klappert so. Schauen wir mal, ob es besser wird. Jawohl, genau. Du bist das Licht der Welt. Ich weiß nicht, ob ich euch mit dem Satz schon auf die Nerven gehe. Habe ich schon gemacht. Ich habe schon nachgezogen. mich verfolgt der Satz, seit ich ihn, der hat mich vor ein paar Monaten gepackt und lässt mich nicht mehr los. Warum lässt er mich nicht mehr los? Weil der mein ganzes, wenn ich den Satz ernst nehme, wenn Jesus zu mir sagt, du bist das Licht der Welt, ich bin das Licht der Welt, weil du in mir lebst, Jesus, ja, dann umfasst das, dann betrifft das mein ganzes Sein, dann ist kein Lebensbereich, kein Teil meines Lebens davon ausgenommen. Dann ist das was mich als ganzen Menschen umfasst und betrifft. Und das ist auch eine ziemliche Herausforderung, weil ich sehe ja auch, und wir alle, wir kennen uns ja meistens besser, selber besser als die anderen uns, besonders unsere Schwächen, das wissen wir ja alles. Da braucht man normalerweise niemanden, der uns sagt, hey, schau. Aber wir haben einen gnädigen Gott, der uns da eben rausholen will und rausführen will und der am Weg ist mit uns. Und die Stelle jetzt aus dem Epheserbrief ist die Sache, du bist das Licht der Welt, ist einmal so eine Aussage. Ja? Das schmeißt uns Jesus da mal so hin und dann ist die Frage, wie geht das? Wie kann das jetzt funktionieren? Und ich habe diese Bibelstelle vom Vers 3 bis zum Vers 14 jetzt auf drei Teile aufgeteilt. Die Verse 3 bis 5 ist Gottes Versprechen an uns. Die Verse 6 bis 10 sind dann Gottes Geschenke an uns. Und die Verse 11 bis 14 ist dann was wir damit machen. Das sind so die drei Teile. Genau. Gottes Versprechen an uns. Und das ist ja schon, allein darüber könnte man, glaube ich, eine Stunde reden. Wenn man sich da wirklich reinknien würde in den Text, da könnte man wahrscheinlich allein über die Stelle eine Predigtreihe machen, weil da so viel drinnen steht. Wir loben Gott, den Vater von Vatern von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit jedem oder allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Ich lese den Satz noch einmal vor. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Jesus Christus mit allem oder jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Gott hat uns durch Jesus mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt beschenkt. Das ist schon da. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe hat Gott uns dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Was heilig heißt, darauf gehe ich noch ein. Und von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Hört sie das Positive, was von Gott dahinter steckt? Er hat aus Liebe uns das alles geschenkt. Und es macht ihm große Freude, uns das alles zu schenken. Und wenn das stimmt, was Paulus da schreibt, und er schreibt da in den ersten beiden Versen, er schreibt das nicht so als seine Privatmeinung, sondern er schreibt da in Vers 2:1 steht, Paulus schreibt diesen Brief als Apostel, das heißt als Abgesandter von Jesus. Das verstehe ich so, dass Paulus da jetzt nicht irgendwie sowas geschrieben hat, was ihm gerade in den Sinn gekommen ist, weil er meint, naja, das könnte jetzt ganz gut und richtig sein, sondern dass er gebetet hat und Gott gefragt hat und vom Heiligen Geist geführt diese Dinge aufgeschrieben hat. Nicht nur für die Gemeinden, an die er dieser Brief gerichtet ist, sondern eben an uns alle, weil da so wichtige Dinge drinnen stehen und so wertvolle geistliche Prinzipien, dass die Prinzipien sind ewig gültig, die da drinnen stehen. Das ist nichts, was man sagt, das ist zeitgeschichtlich oder was. Sondern diese Versprechen von Gott an uns, die sind da und die gelten für uns nicht weniger als für die Christen damals, die Jesus nachgefolgt sind. Paulus sagt, es steht uns alles zur Verfügung. Gott hält nichts zurück. Und das wirft die berechtigte Frage auf, okay, schön. Und warum erleben wir das dann nicht? Das ist dann die Frage, nicht? Weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erlebe das noch nicht so umfassend in meinem Leben. Ja? Ich bete oft und habe schon für viele Leute gebetet und oft einmal passiert nichts oder nicht so, wie ich es mir wünschen würde oder so. Es passieren andere Sachen in meinem Leben. Ich leide an meinen Charakterschwächen, die immer noch durchkommen und so. Also da gibt es irgendwas, was dem im Weg steht. Da gibt es so eine Diskrepanz irgendwie. Auf der einen Seite Gottes Versprechen und auf der anderen Seite meine Lebensrealität. Wenn ihr euch erinnert, die Nina Krämer hat schon einmal darüber gepredigt. Könnt ihr euch erinnern an die beiden Balken, wo da der riesengroße Balken war, Gottes Wirklichkeit, und der ganz kleine daneben, meine Wirklichkeit, das, was ich erlebe. Und da ist ein großer Abstand zwischen den beiden. Und dann ist die Frage, was tun wir damit? Und es gibt da zwei Antworten drauf, was wir damit tun können. Das eine ist, Jesus stellt uns hinein in einen Prozess, das heißt, christliche Fachwort dafür ist Heiligung. Und heilig heißt, kennt jeder, und was es wirklich heißt von der griechischen Wortbedeutung, also so wie es der Paulus damals geschrieben und so wie es die Menschen damals verstanden haben, heißt herausgerufen oder ausgesondert. Das heißt jetzt ganz banal gesagt, da gibt es eine große Gruppe und aus dieser Gruppe werden jetzt ein paar rausgeholt. So. Und die sind dann separat irgendwie. Also ganz wertneutral ist das jetzt gemeint. Ja, steckt jetzt überhaupt keine Wertung drinnen noch. Ja. Und also heilig heißt abgesondert und Wertung, habe ich jetzt keine Wertung. Wie sage ich das jetzt richtig? Wenn wir uns entscheiden, unser Leben Jesus in die Hand zu geben, dann sind wir schon auf eine gewisse Weise rausgeholt aus dem System, wie diese Welt funktioniert, wie eine Welt ohne Gott funktioniert. Da gehört man nicht mehr dazu, das ist so. Für uns gelten auf eine gewisse Weise andere Regeln und andere Gesetzmäßigkeiten. Wir haben andere Prioritäten. Wir sind in eine andere Richtung unterwegs, wenn wir Jesus nachfolgen. In der Bibel steht immer wieder, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist die Welt auf gewisse Weise, da sind nicht mehr unsere Heimat, da sind wir eigentlich nur mehr Gäste da. Weil, wenn wir zu Jesus umkehren, dann sind wir im geistlichen Bereich eine völlig neue Schöpfung. Im Geistlichen ist dann alles neu, zack, so. Nur, das Problem dabei ist, die Bibel sagt uns, das biblische Menschenbild unterscheidet sich stark von dem, was die griechische Philosophie lehrt und was uns eigentlich bis heute sich durchzieht. Was so ein bisschen auch moderne Philosophien, auch zum Teil in der New Age-Bewegung findet man das wieder, da wird so eine Zweiteilung gemacht. Da gibt's oben das Wertvolle, das Gute, das Schöne ist das Spirituelle. Und dann unten ist so das körperlich-emotionale, seelische. Das Spirituelle ist gut und das körperlich-seelisch-emotionale ist nicht so gut. Ich glaube, ich kenne mich mit dem Buddhismus nicht so gut, aber so im Prinzip geht es da auch darum, so Loslösung von einem körperlichen, seelischen und so weiter. Ja. Und diese Wertung macht die Bibel nicht. Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen mit Körper, Seele, Geist geschaffen. Das gehört alles zusammen und so wie es Gott geschaffen hat, ist das alles gut. Unser Körper ist gut, schön und wertvoll. Unsere Emotionen sind gut, schön und wertvoll. Unser Verstand ist gut, schön und wertvoll. Und unser Geist, das sind alles Dinge, die Gott ursprünglich gut geschaffen hat. Und da können wir nicht sagen, das eine ist jetzt gut und das andere ist schlecht. Das stimmt so nicht. Nun, die Sache ist, so Körper, Seele, Geist, die sind ganz eng miteinander verwoben und beeinflussen sich gegenseitig. Das ist eine Einheit von drei Teilen, die ineinander ganz eng verflochten sind. Wenn ich Sport mache, wenn ich meinem Körper Gutes tue, dann geht es meiner Seele besser. Dann fühle ich mich besser, bin ich zufriedener, bin ich glücklicher. Und meinem Geist geht es auch besser. Zum Beispiel. Ja. Wenn ich meiner Seele Gutes tue, wenn ich Dinge tue, die mir Spaß machen, die mir Freude machen, wo mir das Herz aufgeht, dann geht es mir als ganzen Menschen besser. Ja. Also das kann man nicht trennen voneinander. Und die Sache ist die, unser Geist ist, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, neu, komplett, durch und durch. Vor Gott sind wir wirklich ein komplett neues Geschöpf. Unsere Seele und unser Körper, die sind noch nicht so weit. Wobei, muss man auch wissen, so als Hintergrundinformation, wenn die Bibel von Seele spricht, dann meint sie nie die Emotionen alleine, sondern die Seele, so wie es die Bibel versteht, sind immer Verstand und Emotionen, diese beiden Teile. Das meint die Bibel mit Seele. Und der Wille, genau, danke Babse, ja. Also diese Dinge, das ist das, was die Bibel unter Seele versteht. Das ist nicht so, wie wir es meistens verstehen, wo man nur das Emotionale, das ist viel weiter gefasst. Genau. Und diese Dinge sind von der Trennung von Gott noch beeinflusst. Und unser Körper, unsere Seele, unser Verstand und unser Wille, die müssen erst Schritt für Schritt in diese neue Wirklichkeit hineinwachsen. Das ist ein lebenslanger Veränderungsprozess, in dem wir stehen. Und das ist auch ein Lernprozess, der uns letztlich in die innere Freiheit hineinführt. Das ist auch so ein Paradoxon. Das ist, merke ich auch immer wieder, wenn man Jesus nachfolgt, Gott mutet uns immer wieder zu, so Sachen auszuhalten, die widersprüchlich erscheinen, aber irgendwie doch nicht sind oder so. Wir sind eine neue Schöpfung, aber wir sind so, ein Teil von uns ist es noch nicht. Das ist eine Spannung. Und es ist besser, diese Spannung stehen zu lassen, als das jetzt irgendwie mit menschlichen Erklärungen aufzulösen. Es gibt menschliche Erklärungen oder Denkmodelle oder Philosophien, die versuchen, das aufzulösen. Das ist nicht gut. Da kommt meistens nichts Gutes heraus dabei. Gibt es auch im christlichen Bereich solche Denkmodelle. Ich kenne die Ergebnisse davon, ich finde die nicht gut. Da leiden Menschen darunter und das führt Menschen nicht in die innere Freiheit, die Jesus uns schenken will. Jesus wollte von Anfang an, dass wir alle zu seinen Kindern werden. Das ist sein erklärter Wille. Aber er hat uns auch die Freiheit gegeben, Nein zu ihm zu sagen. Also er hat uns auch die Freiheit geschenkt, dass wir sagen, nein, danke. Ich will nicht. Ich will lieber einen anderen Weg gehen. In der Offenbarung gibt es diese berühmten Worte, die viele kennen, wo Jesus sagt, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und bei denen, die mir die Tür öffnen, werde ich hineinkommen und ganz enge Gemeinschaft mit ihm haben. Und das ist der Punkt. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und es ist meine Entscheidung, was ich tue damit. Ich kann sagen, nein, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, was ich mir da einlasse, ich lasse die Tür lieber zu. Mir ist das zu unsicher. Oder ich kann auch sagen, ja, das klingt gut, ich möchte dir die Tür aufmachen, Jesus. Ich will, dass du in mein Leben hereinkommst. Und das ist so diese grundsätzliche Entscheidung, die wir einmal in unserem Leben treffen, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, ich möchte mein Leben in die Hand geben, damit du mein Leben führst und leitest. Aber auch wenn wir ihm schon nachfolgen, dann ist es Teil dieses Lernprozesses, ihm immer wieder neue Türen in verschiedenen Lebensbereichen aufzumachen. Wenn wir diese Entscheidung für Jesus treffen, dann ist das ja erst der allererste Anfang. Und dann fängt Jesus an uns zu arbeiten und im Endeffekt geht es unser Innerstes, unser Herz und unseren Charakter zu verändern. Die Sache ist ja die, es ist heute, die Babsi hat schon ein paar Mal das Wort Schuld erwähnt. Nicht? Was ist das, was hat es mit dieser Schuld auf sich? Oder mit Sünde, das ist ein, ich finde es ein blödes Wort, weil es Menschen so leicht, so völlig falsch verstehen. Sünde, es ist so, hat so einen komischen Beigeschmack. In Wirklichkeit gibt es ein viel besseres Wort. Die viel bessere und korrektere Übersetzung des griechischen Wortes ist eigentlich Verfehlung. Das, was die Griechen mit, das griechische Wort, weiß ich jetzt nicht, wie das heißt, ist ja auch wurscht, was da steht, heißt Zielverfehlung. Am Ziel vorbeigehen, nicht das Ziel erreichen. Das heißt das Wort. Sünde ist so fachchinesisch. Haben alle möglichen Bilder im Kopf, hat meistens so viel bei uns in Österreich, so mit unserer kulturellen Prägung, viel mit Peitsche zu tun und so. Nein, das ist nicht das, was Gott meint. Und Schuld oder Verfehlung, sagt Jesus was, das selber was, das eigentlich das Herz und der Kern davon ist, das ist eigentlich unsere Trennung von Gott. Das ist unser eigentliches Problem. Wir reden oft über unsere Charakterschwächen, über unsere falschen Entscheidungen, darüber, wo wir andere Menschen verletzt haben, auch wenn andere Menschen uns gegenüber schuldig geworden sind. So ist es ja nicht. Sind ja nicht nur wir die Bösen, die anderen können es ja auch ganz gut. Ich meine, da normalerweise bleiben wir uns gegenseitig nichts schuldig, oft einmal. Aber ich will das auch nicht verallgemeinern. Ja, es ist, jeder Mensch hat da seine eigene Geschichte. Da dürfen wir jetzt wirklich nicht zum Werten anfangen. Aber unser eigentliches Problem ist, dass wir als Menschen alle von Gott getrennt sind. Das ist der Kern von allem. Und unsere ganzen Charakterschwächen, unsere Fehler und alles, was daraus kommt, ist nur eine Folge davon. Und eigentlich geht es darum, dieses Grundproblem zu lösen, nämlich unsere Trennung von Gott. Das gilt es zu ändern und in die Beziehung zu Gott wieder zurückzukehren. Weil sich daraus dann alles andere ergibt. Ich habe einmal ein Buch gelesen, das mit jungen Jahren, da war ich 22, das hat geheißen von innen nach außen. Und wo der Autor genau das geschrieben hat, Veränderung fängt im Herz an, Regeln machen mich nicht zu einem besseren Menschen. Ich kann versuchen, Regeln einzuhalten, aber das ändert da drinnen nichts. Ich kann nach außen hin der bravste und beste Mensch sein und da drinnen kann es ziemlich hässlich ausschauen. Und ich meine das gar nicht jetzt böse, weil es gibt ja Menschen, die sich ehrlich bemühen und wirklich bessere Menschen sein wollen, aber dann bleibt irgendwo was da innen drinnen, wo wir dann anstehen und was nicht besser werden will irgendwie. Und wo Gott uns einfach sagt, die Veränderung fängt an, dass Jesus da ins Herz hineinkommt, in das tiefste Innerste, dass wir in diese Beziehung zu ihm zurückkehren, weil dann kann er das in uns, in unserer Seele, in unserem Innersten auffüllen, was ihm nur er auffüllen kann. Was nichts anderes kann. Da gibt es nichts anderes, was das ersetzen kann oder wieder gut machen kann. Das führt mich weiter gleich zur nächsten Bibelstelle. Moment. Kann ich die nächste Seite haben, bitte? Die Fernbedienung funktioniert gerade nicht. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft, sodass uns unsere Sünden vergeben sind oder unsere Verfehlungen, muss ich sagen. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein Liebesbrief von Paulus an Gott, wo Paulus zum Ausdruck bringt, wie sehr er Gott dankbar ist für das, was er für ihn gemacht hat, und wie unfassbar groß das ist, was wir in Jesus geschenkt bekommen haben. Es gibt eine schöne Stelle im Matthäus-Evangelium, die Gottes oder Jesu Motivation so schön zum Ausdruck bringt. Da steht, Matthäus-Evangelium im Kapitel 9, Vers 36, er, also Jesus, hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen. Er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jesus sieht das, wie es uns geht. Er sieht unsere realen Ängste, Sorgen, Nöte. Er sieht die, für die wir nichts können, und er sieht auch die Selbstverschuldeten, wo wir halt selber blöde Entscheidungen getroffen haben, was auch immer. Er macht da keinen Unterschied. Und was bei Jesus das Erstaunliche und so andere ist, dass Jesus nicht mit dem Finger auf uns zeigt und sagt so, ha, 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 hättest halt nicht, dann tätst halt nicht. Und ihr kennt das, wie Menschen halt sind. Ne? Kann man leicht machen. Gibt einen schönen Spruch, wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, dann gibt es drei Finger, die auf einen zurückzeigen. Ist auch nicht schlecht, das muss ich mir auch immer wieder dran denken. Weil in einer anderen Stelle in der Bibel steht, damit, wo du den anderen verurteilst, verurteilst du dich selber auch gleich mit, weil du in Wirklichkeit um nichts besser bist, wenn du ehrlich in dein Herz hineinschaust. Aber das führt uns jetzt weg vom Thema. Jesus sieht unsere Sorgen und Ängste und Nöten, und das berührt ihn zutiefst. Und das ist auch das Herz Gottes. Wir sind ihm nicht egal. Wir sind ihm unglaublich wichtig. So wie er schon im Vers 5 ist das jetzt, glaube ich, nicht. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, durch Jesus Christus uns als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Es war seine Sehnsucht, und es ist immer noch seine Sehnsucht, mit uns diese enge Gemeinschaft zu haben in der Beziehung zu ihm. Eben, damit unser eigentliches Problem, nämlich das Getrenntsein von Gott, gelöst werden kann. Und das Spannende ist ja, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir ihm unser Leben zurückgeben, dann schenkt er, dann müssen wir ja uns nicht alleine durchwurschteln. Dann hat er uns versprochen, dann gibt er uns seinen Geist, der uns führt und leitet und uns alles zeigt, erklärt, hilft, ermahnt, korrigiert, wenn es notwendig ist. Auch das gehört dazu. Wir sind, so wie es am Anfang schon geschrieben war, unglaublich reich beschenkt in Jesus. Und das ist eben, dieses liegt an uns, das immer besser zu erkennen und zu verstehen. Und was hilft uns dabei? Haben wir ein paar Dinge aufgeschrieben. Das eine ist Zeit mit Gott verbringen. Uns mit ihm austauschen und unser Herz mit ihm teilen. Also beten, auf gut Deutsch gesagt, beten ist nichts anderes, mit Gott reden, mich mit ihm austauschen über die Dinge, die mich beschäftigen, die mir am Herzen liegen, meine Sorgen, meine Freuden, einfach alles mit ihm teilen. Er ist ja da, wir stehen nicht alleine. Ja. Ein anderer Punkt ist, die Bibel zu lesen. Wir haben sein Wort, er hat uns das gegeben, weil darin steht alles, was wir wissen müssen, wie uns unser Leben gelingen kann. Und da geht es nicht zwingend um die buchstabengetreue Auslegung, sondern es geht vor allem darum, die geistlichen Prinzipien zu erkennen und zu verstehen, die Gott uns damit zeigen will. Weil die Art, die Dinge, die Paulus anspricht, wie Frauen ihre Haare tragen sollen oder so, die sind zeitlich bedingt. Da hat Paulus in eine bestimmte Gemeinde, an einem bestimmten Ort, an eine bestimmte Zeit hineingesprochen, ja. Aber es gibt ein geistliches Prinzip dahinter, und das ist universell gültig, ja. Und so ist es bei vielen Dingen. Also so ist das, wie ich immer mehr lerne, die Bibel zu verstehen. Einfach zu lernen, was sind die ewig gültigen geistlichen Prinzipien, die Gott mir da zeigen und lernen will. Das heißt, nicht nur lesen, sondern auch studieren, meditieren, Verse, die mich ansprechen, einmal so reinsickern lassen. Und das Dritte ist, mich ehrlich mit anderen auszutauschen. Wir brauchen diesen Austausch miteinander. Das kann entweder passieren in Zweierschaften, das haben wir beim letzten Gemeindetreffen schon angesprochen, dass wir Menschen haben, mit denen wir uns austauschen regelmäßig über alle schönen und nicht so schönen Dinge in unserem Leben, beten füreinander da sind. Oder in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis. Und das ist wieder meine Ermutigung, euch sowas zu suchen. Wenn ihr in keinem Hauskreis seid, sucht euch jemanden, mit dem ihr regelmäßig telefoniert, quatscht, betet. Wir brauchen diesen Austausch mit anderen. Es gibt so, ihr wisst das doch eh, es gibt Dinge, die sieht man selber einfach nicht. Da braucht man jemand anderen, der einem das sagt und dass man dann sagt, oha, aha, ja, stimmt. Weil man selber nicht sehen kann. Und das ist noch so ein Punkt, dass Gott uns nicht wie kleine Kinder behandelt. Gott sagt, ihr seid nicht mehr meine Sklaven, das heißt, ihr seid nicht mehr irgendwelche kleinen Würsteln, die machen, was ihnen angeschafft haben und die kein Recht haben, zu hinterfragen, sondern ihr seid meine Freunde. Das ist eine erwachsene Beziehung, eine Beziehung auf Augenhöhe. Und das heißt, jetzt auf diesen Prozess der Veränderung bezogen, ich habe, was diese Sachen betrifft, echt massive Wunder erlebt an innerer Heilung. Ich meine, das war, Gott hat einfach so, puff, meinen Selbsthass, meine Selbstablehnung, mein negatives Bild von mir, das war so, puff, auf einmal mit einmal weg, wirklich. Also das war wirklich, ich habe es erlebt, was das heißt, wie in der Bibel oft steht, es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen. Ich habe das erleben dürfen, ja, wie das ist, wenn man sich selber und alles auf einmal ganz anders ist. Nur das war nicht das Ende. Und es ist oft auch so, nach dem Wunder kam eine 7 Jahre lange Zeit, die nicht so schön war. Es war dann so meine persönliche Wüstenzeit, wo es sehr dürr und schwierig und mühsam war und die ich ohne dieses Wunder wahrscheinlich nicht überlebt hätte, geistlich. Oder wenn ihr euch anschaut, das unglaubliche Bekehrungserlebnis ist, das der Paulus erlebt hat. Ne? Der reitet, er will die Christen verhaften, umbringen lassen, töten, weil er sie so gehasst hat, weil er gesagt hat, die verraten alles, was uns als Juden gut und richtig erscheint. Das sind unsere Feinde, das sind Gotteslästerer. Und dann paff, erscheint ihm Jesus, zack, strahlendes Licht, ihn prackt vom Pferd herunter, er hört eine Stimme, er ist 3 Tage blind, da kann man sagen, dass das dramatisch war. Nur ihr müsst doch sehen, was dann in der Folge kam. Der Paulus hat unglaublich viel evangelisiert, er hat viele Gemeinden gegründet, aber er hat auch furchtbare Verfolgungen erlebt. Er ist ausgepeitscht, verhaftet, gesteinigt, alles Mögliche worden. Er ist im Gefängnis gewesen, jahrelang. Er ist zum Schluss umgebracht worden, weil er an Jesus geglaubt hat. Also diese Wunder sind oft einmal so ein gefährliches Gebet um solche Wunder, weil dann folgen oft so Dinge, die dann ziemlich herausfordernd sind, wo man dann eigentlich die Wunder nur die Vorbereitung sind. Aber es geht ihm eigentlich um diesen Prozess, dass wir uns auf diesen Prozess der Veränderung mit Jesus einlassen. Weil wir in diesem Prozess, wo wir Jesus in unser Leben reinsprechen lassen, wo wir andere Menschen in unser Leben reinsprechen lassen, wo wir uns Herausforderungen stellen, das bewirkt was in uns. Das stärkt unsere Ausdauer und unser Durchhaltevermögen. Und das braucht man. Weil ohne dem schaffen wir es nicht. Und es gibt so diese Aussage in der Bibel, nicht? Du warst treu im Kleinen, also wird dir Größeres anvertraut. Treu im Kleinen heißt eben, ich habe dieses Durchhaltevermögen, diese Ausdauer gezeigt. Ich habe nicht gleich aufgegeben, wie es schwierig geworden ist. Ich habe an Gott Jesus festgehalten. Ich habe trotzdem das getan, was er sich von mir wünscht, auch wenn was anderes vielleicht einfacher oder verlockender gewesen wäre. Und wenn wir diese Ausdauer und dieses Durchhaltevermögen gelernt haben, dann kann er uns auch die größeren Dinge anvertrauen. Ich komme zum Schluss zu unserem Erbe. In der Bibel ist oft von einem Erbe die Rede, das wir als Nachfolger von Jesus zur Verfügung haben. Und ich habe mir da vier Dinge herausgeschrieben. Das erste ist, Gott hat uns von unserer Schuld befreit. Das ist ganz wichtig. Alles, was wir falsch gemacht haben, wo wir andere Menschen verletzt haben, wo wir, egal was, davon hat Gott uns befreit. Das müssen wir nicht mehr tragen, egal was es war. Egal wie schlimm, wie furchtbar es ist, wie sehr wir uns dafür schämen, es ist für Gott erledigt. Wir können wirklich wie die Kinder frei und unbeschwert zu ihm kommen, ohne uns fürchten zu müssen, ohne Angst vor ihm haben zu müssen. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns alles zeigt, erklärt und uns ständig begleitet und tröstet. Jesus hat gesagt, Jesus ist ja, nachdem er wieder auferstanden worden, standen ist, in den Himmel rauf verschwunden, so auf einer Wolke, muss ziemlich spektakulär ausgeschaut haben damals, stelle ich mir vor. Aber er ist halt jetzt nicht, seitdem nicht mehr da, sichtbar, körperlich. Ist so, ja, müssen wir leben damit. Aber er hat uns allen den Heiligen Geist geschenkt. Der ist jetzt in uns, die Babsi hat es eh schon angesprochen. Jesus lebt durch den Heiligen Geist in jedem von uns, wenn wir Jesus die Tür geöffnet haben. Das ist die Voraussetzung dafür. Wenn wir Jesus die Tür öffnen, ihm reinlassen in unser Leben, dann schenkt er uns den Heiligen Geist, der uns ständig begleitet, führt, immer da ist für uns. Gott hat uns sein Wort geschenkt, die Bibel, darauf bin ich schon eingegangen. Was das betrifft, sind wir als Gemeinde wahrscheinlich eher konservativ, sage ich jetzt einmal. Aber es gibt einen schönen Spruch, konservativ zu sein heißt, das Feuer zu bewahren und nicht die Asche anzubeten. Also es ist der Unterschied zwischen gesunden Konservativ und ungesunden Konservativ. Ungesundes Konservativ heißt, die Asche anbeten, sprich ich halt fest an irgendwelchen toten Ritualen, Ding und so, ohne eigentlich wirklich mehr zu wissen, was das heißt und bedeutet. Gesundes Konservativ sein ist, ich bewahre das Feuer, ich bewahre das Gute und trage es weiter und gebe es nicht auf. Auch wenn es vielleicht nicht modern ist oder Leute blöd finden oder so. Aber ich erlebe es ja auch bei mir in meinem Leben, dass die Dinge tragen, mich verändern, durchhalten. Und dann denke ich mir, ja, können mir Leute erzählen, wie was das heißt für Bläser ist. Und ich denke, ja, aber ich habe es erlebt, es stimmt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das, was Gott uns auch schenken kann. Ich habe es erlebt, dass das wahr ist, was da drinnen steht und dass das nicht nur ein Blabla ist. Und schließlich, Gott hat uns das Reich, sein Reich anvertraut. Und damit ihr wisst, was damit gemeint ist, es gibt im Vater Unser diese Textzeile, wo es heißt, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Es gibt einen geistlichen Bereich, wo Gott regiert und da ist alles gut. Da gibt es nichts Negatives. Und es gibt die Erde, die einfach zerbrochen ist durch unsere Trennung von Gott. Und Gottes Wunsch ist, dass das Gute, das da oben bei ihm zu 100% verwirklicht ist, dass das immer mehr in diese zerbrochene Welt hineinkommt und dass die Zerbrochenheit immer weniger wird und weniger wird und das Gute, das Zerbrochene immer mehr überwindet und heilt und wiederherstellt. Das ist Gottes Herzensanliegen für diese Welt. Gott will diese Welt uns als Menschen heilen und wiederherstellen. Und ja, wir werden das, solange wir hier leben, nicht zu 100% erleben. Das haben wir erst, wenn wir bei Gott sind. Aber es kann immer mehr und immer mehr werden. Und das wünschen wir uns auch. Dass das einfach immer mehr ist. Weil das ist ja schließlich unser Auftrag von Gott. Wenn wir Licht sein wollen, wenn wir das ernst nehmen, dann ist es unser Job, das Gute von Gott auszubreiten. Unseren Teil, soweit es uns möglich ist, dazu beizutragen. So gut wir können. Genau. Und im Endeffekt auf Gottes Gnade vertrauen, weil perfekt werden wir es eh nie können. Das erwartet Gott nicht von uns. Genau. Und diese Geschichte mit dem Reich Gottes führt mich oder uns jetzt irgendwie wieder zu Vers 3, wo Paulus schreibt, Gott hat uns mit jedem oder allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt beschenkt. Reich Gottes, das ist genau das. Der ganze geistliche Segen, der im Spirituellen für uns schon da ist, wenn wir das jetzt einmal so formulieren wollen. Er hat uns von unserer Schuld befreit, er hat uns alles zur Verfügung gestellt, was wir brauchen. Und auf gewisse Weise liegt der Ball jetzt auch bei uns. Ist jetzt Gottes Anfrage an uns und an mich genauso, was machen wir jetzt damit? Was tun wir damit? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich meine, Menschen stehen auf zwei verschiedenen Stufen, was das betrifft. Die einen sind, die diese, aus welchen Gründen auch immer, die diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen haben, ist dann die Frage, bin ich schon bereit dazu? Will ich das nicht? Warum will ich das nicht? Brauche ich Hilfe oder keine Ahnung, ja? Wünsche ich mir Hilfe oder will ich dabei noch stehen bleiben und die Tür noch zulassen, weil mir das alles noch ein bisschen zu unsicher ist? Und wenn ich die Entscheidung für Jesus schon getroffen habe, dann ist halt die Frage, wo stehe ich in dem Prozess? Weil wie gesagt, dann sind wir nicht fertig. Und die eine Möglichkeit, die gute ist, mir geht's gut, ich bin mir sicher in Jesus, ich fühle mich geliebt, geschenkt, beschenkt, bereichert. Wenn du dich dort siehst, dann ist das super, dann kannst du gleich für andere beten jetzt. Weil. Oder die andere Frage ist eben, gibt es in meinem Leben Bereiche, wo es noch nicht so läuft, wie ich mir es wünschen würde oder wie ich weiß, dass Gott es sich wünschen würde? Gibt es was, wo ich mir Veränderung wünsche? Ja? Und dann lass für dich beten. Und mir ist noch etwas ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Mir ist es ganz wichtig, dass wir alle miteinander, ich auch, das sind so Prägungen, die wir auch mitgekriegt haben durch unsere lange Geschichte und durch unsere Gesellschaft, dass wir so ein falsches Bild in unseren Kopf überwinden. Das falsche Bild, das da lautet, dass wenn ich, Gott will, dass wir unser Leben aufgeben und ihm hingeben. Und das, da zuckt man innerlich oder viele von uns zucken da so innerlich zurück und sagen, hallo, was will der von mir? Und dann ist so dieses Bild im Kopf, oh mein Gott, wenn ich mein Leben aufgebe, was kriege ich dann dafür? Oder wenn ich Gottes Willen tue, dann muss ich sicher irgendwas machen, was schwierig war, ist, was überhaupt keinen Spaß macht, was super zar ist, Entsagung und. Das ist so ein bisschen so das katholisch geprägte Bild, die da sehr das Leiden so ein bisschen zu groß machen für meinen Geschmack. Aber ja, die haben andere Stärken. Ich will jetzt nichts Schlechtes über meine katholischen Geschwister sagen. Es gibt auch Dinge, die wir von ihnen lernen dürfen. Aber das sind halt unsere Prägungen. Und die Sache ist die, das ist auch so was Paradoxes. Ja, wenn ich was aufgebe, was kriege ich dafür? Und die Wahrheit ist, wenn ich mein Leben aufgebe, kriege ich von Gott was Besseres dafür. Weil er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Und in Wirklichkeit ist es ein Schritt in die Freiheit, weil dann gebe ich was auf, damit ich eigentlich mein wahres Selbst leben kann. Das ist nämlich die Geschichte. Wenn ich mein Leben Gott hingebe und alles aufgebe, dann macht er mich frei, dass ich mein wahres Selbst entdecken und leben kann. Und das ist gut und schön und unglaublich wertvoll und kostbar. Und das ist das Geschenk, was er für uns hat. Wurscht, wo wir stehen in dem Prozess. Das möchte er uns schenken. Und ich möchte euch jetzt einladen, wer Gebet möchte, vielleicht, Esther, magst du Gebet haben oder magst du spielen? Okay. Wenn du Gebet möchtest, dann kannst du dich, lade ich dich jetzt ein, dich in irgendeiner Weise bemerkbar zu machen. Aufstehen, Hand heben, wie auch immer. Ja. Und die die kein Gebet möchten, einmal, zweimal, dreimal. Und die, die kein Gebet möchten, sind dann herzlich eingeladen, zu diesen, könntest du nochmal die Hand heben, einmal, zweimal, dreimal, zu diesen Leuten hinzugehen, für sie zu beten. Genau, und so machen wir das jetzt.